Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel weiß mehrere Wochen nach Beginn der US-Geheimdienstaffäre offenbar noch nichts Genaueres über das Ausspähprogramm. Merkel äußerte sich heute bei ihrem traditionellen Sommerauftritt vor der Bundespressekonferenz. Sie erklärte, die Regierung bemühe sich um Aufklärung, die USA brauchten aber anscheinend Zeit. Die Opposition sprach von einem Offenbarungseid.
Wer heute Aufklärung von Angela Merkel zur Abhöraffäre erwartet hatte, der wurde gleich zu Beginn enttäuscht. Es sei nicht ihre Aufgabe, sich in Details des Spähprogramms PRISM einzuarbeiten, sagt Merkel. Sie als Kanzlerin trage eine übergeordnete Verantwortung. Und dann erneuert sie ihre Botschaft an die USA.
Auf deutschem Boden hat man sich an deutsches Recht zu halten. Bei uns in Deutschland und in Europa gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts.
Merkel räumt ein, die Aufklärung darüber, ob und was abgeschöpft wurde, werde wohl dauern. Noch prüfe die US-Regierung, ob sie Informationen preisgeben könne.
Ich kann doch nur zur Kenntnis nehmen, dass unsere amerikanischen Partner Zeit für die Prüfung brauchen und diese Zusage so bislang nicht gemacht haben. Und jetzt müssen wir weiter daran arbeiten, dass sie sie machen.
Deutschland wolle nun Druck für mehr Datenschutz in Europa machen, so Merkel. Leicht werde das aber nicht angesichts unterschiedlicher Standards.
Facebook ist nicht umsonst in Irland registriert als Unternehmen in Europa. Und dort gilt ein ganz anderer Datenschutz. Und darüber müssen wir aufklären, weil das kann ich ja nicht unmittelbar verfügen, welcher Datenschutz in anderen Ländern gilt.
Einmal mehr betont Merkel, es gehe um die Verhältnismäßigkeit zwischen Terrorabwehr und Datenschutz. Der Opposition ist das zu wenig. Sie erwartet mehr von der Kanzlerin.
Entweder sie ist ahnungslos, dann haben wir eine Regierung, die ein Land mit 82 Millionen in die Ahnungslosigkeit führt. Oder sie weiß es und will es vor der Wahl nicht sagen. Dann wird die Bevölkerung nicht mit der Wahrheit konfrontiert. Beides geht nicht.
Offensichtlich steht sie eher auf Seiten der Geheimdienste, eher auf Seiten der amerikanischen Schnüffelei, anstatt auf Seiten der Grundrechte.
Die SPD fordert verbindliche Maßnahmen gegen ausländische Spähaktionen, etwa eine Verschlüsselungspflicht für Telekomunternehmen.
Jeder, der Daten in Deutschland nutzt und sie ins Ausland schickt oder im Inland verwendet, muss diese Daten verschlüsseln. Wir müssen Datensicherheit zu einem Exportprodukt aus Deutschland machen.
Sie habe ein hundertprozentiges Interesse an Aufklärung, versichert Merkel noch. Dann verabschiedet sie sich und geht auf Wahlkampftour.
Über den Auftritt Merkels auf der Bundespressekonferenz jetzt live Ulrich Deppendorf, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin.
Entspannt und souverän, so präsentierte sich die Kanzlerin trotz des enormen Drucks wegen der ausbleibenden Antworten in der US-Spähaffäre. Dass die Kanzlerin fast 7 Wochen nach Bekanntwerden dieses Skandals keine neuen Erkenntnisse mitteilte, war nicht überraschend, stößt aber bei politischen Beobachtern und natürlich bei der Opposition zunehmend auf scharfe Kritik und Unverständnis. Doch die Kanzlerin bleibt bei ihrem Kurs, abwarten, eher über den Dingen stehen und in die europäische Internetzukunft blicken. Angela Merkel schwankte heute zwischen Empörung, Abwägen, Pochen auf deutsches Recht und der Forderung nach neuen europäischen und weltweiten Datenschutzregeln. Merkel will die Aufklärung, aber den USA will sie dafür wohl noch eine gewisse Zeit geben. Großes Druckpotenzial hat sie eh nicht, denn sie weiß genauso wie die Opposition, zu oft und zu viel haben deutsche Nachrichtendienste von den US-Geheimdiensten profitiert. Und damit zurück zu Judith Rakers.
Mehr rund um die traditionelle Sommerpressekonferenz der Kanzlerin, dazu auch einen Kommentar, finden Sie im Internet unter tagesschau.de. Vor dem Hintergrund der US-Ausspähaffäre will die Europäische Union ihre Datenschutzrichtlinie verschärfen. Über eine Reform wird seit längerem verhandelt, weil die bisherige Regelung von 1995 stammt. Damals spielte das Internet noch nicht eine so große Rolle. Die EU-Justizminister verständigten sich bei ihrem Treffen in Litauen nun auf neue Grundsätze zum Datenschutz.
An Kampfeswillen mangelt es der EU-Justizkommissarin nicht. Die NSA-Affäre bringt Schwung in die Verhandlungen über neue, einheitliche Datenschutzgesetze in Europa. Demonstrative Unterstützung aus Deutschland.
Wir haben da schon immer gesagt, wir brauchen erstmal ein höheres Niveau, Datenschutzniveau in der EU. Wir müssen aber mit positiven Vorschlägen in diese Debatte gehen, damit deutlich wird, Deutschland will mehr. Wir sind nicht Bremser, sondern wir sind Vorantreiber.
Für alle Unternehmen, auch amerikanische, soll in Zukunft gelten, wer EU-Bürger als Kunden will, muss sich beim Datenschutz an europäische Spielregeln halten. Ansonsten drohen empfindliche Geldstrafen.
Die europäischen Verbraucher sind mit 500 Millionen, glaube ich, auch eine wichtige Macht, die man in die Waagschale werfen kann.
Die EU-Kommission stellt aber auch das sogenannte Safe Harbor-Abkommen in Frage, eine bestehende Vereinbarung zum Datenaustausch mit den USA.
Wir werden uns das mal alles genauestes ansehen. Und ich habe dem Parlament schon versprochen, dass, falls das so ist, wie ich das meine, nämlich ein Schlupfloch, dann ist fertig damit.
Europas Justizminister haben in Vilnius ihren politischen Willen formuliert. Jetzt müssen sie beweisen, was sie davon praktisch umsetzen können.
Auch wenn es absurd klingt, PRISM könnte für die EU-Justizkommissarin zum Glücksfall werden. Zuletzt ging es bei der Datenschutzverordnung ziemlich zäh voran. Ändert sich das jetzt? Das wird sich herausstellen, wenn sich die Mitgliedstaaten wieder zu den mühsamen Detailverhandlungen treffen.
In Ägypten ist die Lage auch mehr als zwei Wochen nach der Entmachtung von Präsident Morsi instabil. Sein Nachfolger Mansour rief die Bevölkerung in seiner ersten Fernsehansprache zur Versöhnung auf. Zugleich gingen heute in der Hauptstadt Kairo wieder zehntausende Gegner des Umsturzes auf die Straße. Sie folgten einem Aufruf der Morsi nahestehenden Muslimbruderschaft. Das Militär ermahnte die Demonstranten, friedlich zu bleiben.
Vorbereitungen für einen problematischen Tag. Die Sicherheitskräfte haben ihre Präsenz in der Hauptstadt Kairo verstärkt, um die angekündigten Massenproteste des religiösen Lagers gegen den Umsturz und gegen die Amtsenthebung ihres Idols Morsi nicht eskalieren zu lassen. Militärhubschrauber haben am Nachmittag die Stärke der Armee demonstriert. Die Flaggen Ägyptens, ein Aufruf zur Kompromissbereitschaft an beide Lager. Auch Übergangspräsident Mansour hatte in der vergangenen Nacht in seiner ersten Rede an die Nation zur Versöhnung aufgerufen. Zugleich warnte er diejenigen, die sich dem politischen Neuanfang in den Weg stellten. Wir werden unseren Kampf für Ordnung und Sicherheit bis zum Ende gehen. Wir werden die Revolution verteidigen. Wir werden die neue Nation aufbauen, ohne zu zögern. Die Dynamik der Geschichte wird nicht unterbrochen werden. Und wir erlauben niemandem, dem Weg unseres Volkes in Richtung Freiheit und Stabilität, Steine in den Weg zu legen. Die Islamisten reagierten mit scharfer Kritik auf die Rede. Die Drohungen an ihre Adresse empfinden sie als klaren Widerspruch zu Mansours Forderung nach einem landesweiten Konsens. Die harte Haltung des Übergangspräsidenten gegenüber gewaltbereiten Demonstranten deckt sich mit der des Militärs. Vor zwei Wochen hatte die Armee bereits gezeigt, wie brutal sie gegenüber den Islamisten vorgeht. Die öffentliche Ordnung kann man damit wiederherstellen, die so dringend benötigte Versöhnung aber nicht. Solange die Islamisten nicht in den politischen Prozess eingebunden werden, solange werden sie nicht nur jede Regierung ablehnen, sondern, und das wiegt schlimmer, auch die Demokratie als solche.
In Israel wächst der Ärger über die neuen Regeln der EU für die Vergabe von Fördermitteln. Die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens wurden nach Angaben eines israelischen Diplomaten gewarnt, es könne zu einer ernsten Krise kommen. Die neue Richtlinie sieht vor, dass keine Gelder mehr an israelische Projekte in den besetzten Gebieten im Westjordanland und Ostjerusalem sowie auf den annektierten Golanhöhen gehen.
Die USA setzen ihre Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Nahost-Friedensgespräche fort. US-Außenminister Kerry reiste ins Westjordanland, um in Ramallah Palästinenserpräsident Abbas zu weiteren Gesprächen zu treffen. Es ist bereits Kerrys sechster Aufenthalt im Nahen Osten seit seinem Amtsantritt im Februar. Bislang ist es ihm nicht gelungen, direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern zu erwirken. Der Friedensprozess liegt seit 2010 auf Eis.
Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist nach seiner Verurteilung überraschend freigekommen. Richter hatten ihn gestern zu 5 Jahren Straflager verurteilt, weil er Gelder eines Staatsbetriebes veruntreut haben soll. Das Provinzgericht der russischen Stadt Kirov entschied heute, dass Nawalny bis zum Abschluss seines Berufungsverfahrens nicht in Haft muss. Nawalny hat sich als Blogger einen Namen im Kampf gegen Korruption gemacht.
Alexei Nawalny schien seinen Ohren nicht zu trauen, als er heute Morgen vom Antrag der Staatsanwaltschaft hörte und der Entscheidung des Richters. Der forderte seine sofortige Freilassung. Begründung: Nawalnys Status als Kandidat bei den Moskauer Bürgermeisterwahlen verleihe ihm Immunität, bis das Urteil rechtskräftig wird. Auch der sonst so coole Alexei Nawalny war sichtbar bewegt, als er nach nur einem Tag in der Gefängniszelle wieder seine Frau in die Arme schließen konnte. Eine bizarre Wendung. Die Verhaftung im Gerichtssaal gestern war ungesetzlich, sagen Nawalnys Anwälte. Aber die Freilassung auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei ebenfalls einmalig, meinte der sichtbar gerührte Nawalny. Ich danke allen hier, ich möchte euch alle umarmen, alle, die das hier wie auch immer möglich gemacht haben. Ich habe schon oft gesagt, egal, ob ich mit oder ohne Bewährung verurteilt werde, wir werden unsere Wahlkampagne fortführen. Es geht ja um den Kontakt mit den Wählern. Nawalny kann nun vermutlich 2 Monate in Freiheit bleiben bis zur Berufungsverhandlung. Dass er dort freigesprochen wird, bezweifeln selbst Optimisten. Und falls doch, die Staatsanwaltschaft hat bereits 3 weitere Strafverfahren gegen ihn vorbereitet. Nawalny soll, so das vermutete Kalkül des Kreml, den Bürgermeisterwahlen hier in Moskau einen demokratischen Anstrich geben und erst danach ins Straflager gehen. Das mag klappen. Doch die bewegenden Bilder seiner Festnahme im Gericht gestern, die Tränen der Angehörigen, seine stolze Haltung, damit haben die Regierungsstrategen ihn vermutlich ungewollt zum bewunderten und alleinigen Anführer der russischen Opposition gemacht.
Detroit im US-Bundesstaat Michigan hat als erste nordamerikanische Großstadt Konkurs angemeldet. Die Finanzprobleme seien zu lange ignoriert worden, hieß es. Detroit werde nun nach dem Insolvenzrecht saniert. In den kommenden 10 Jahren soll mehr als $1 Milliarde in die Infrastruktur investiert werden. Mit dem Niedergang der amerikanischen Autoindustrie hat sich Detroit zu einem der größten sozialen Brennpunkte in den USA entwickelt.
Kein plötzlicher Absturz, ein stetiger Niedergang. In vielen Vierteln gleicht Detroit schon lange einer Geisterstadt. Einst der Stolz der US-Autoindustrie, steht die Metropole seit Jahren für Missmanagement und Misere. Keine Jobs, aber allgegenwärtige Kriminalität. Mehr als die Hälfte der fast 2 Millionen Einwohner zog es weg. Wer blieb, ist verzweifelt. Detroit ist zur Müllhalde geworden, verdient keinen Respekt mehr. Und jetzt kann diese große Stadt nicht mal ihre eigenen Probleme lösen. Traurig. Nun also die Bankrotterklärung von Bürgermeister und Zwangsverwalter. Jeder konnte seit geraumer Zeit sehen, dass Detroit einfach nicht auf einem stabilen Fundament stand. Es wurden weiter Schulden gemacht, Rentenzahlungen ausgesetzt, Rechnungen nicht bezahlt. So rückte die Insolvenz immer näher. Es fehlen $18 Milliarden. Die Zeichen der Dauerkrise, über Jahrzehnte ignoriert. Aus Sicht des Gouverneurs von Michigan wäre der Absturz der legendären Motor City vermeidbar gewesen. Er vor allem drängte auf die Notbremse Insolvenz. Lassen Sie uns Detroit wieder zu einer großartigen Stadt machen, denn das ist für ganz Michigan entscheidend. Wir sind bekannt für unsere Comebacks. Ein Neustart muss jetzt auch Detroit gelingen. Tatsächlich sehen viele notorisch optimistische Amerikaner die Pleite als Chance. Denn das Insolvenzverfahren schützt nun vor Gläubigerklagen. Bei Wasserversorgung, Polizei und Feuerwehr soll nicht gekürzt werden. Ein schwacher Trost für die leidgeprüften Bürger. Über das Schicksal ihrer Stadt entscheidet nun der Konkursrichter.
In Madrid hat es in der vergangenen Nacht Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt und einige in Gewahrsam genommen. Zu den Zusammenstößen war es gekommen, nachdem tausende Menschen zunächst friedlich gegen die konservative Regierung von Ministerpräsident Rajoy demonstriert hatten. Hintergrund ist eine Schmiergeldaffäre. Auch in Barcelona waren deshalb tausende Menschen auf die Straße gegangen.
Papst Franziskus will die Wirtschafts- und Verwaltungsstrukturen im Vatikan reformieren. Hierzu hat das Oberhaupt der katholischen Kirche eine 8-köpfige Kommission eingesetzt. Sie besteht aus 7 externen Fachleuten und einem Geistlichen. Das Gremium soll helfen, Geldverschwendung im Vatikan zu vermeiden und für mehr Transparenz zu sorgen. Der Kirchenstaat war im vergangenen Jahr wegen Korruptionsvorwürfen in die Schlagzeilen geraten.
CSU-Parteitag in München. Zum offiziellen Wahlkampfauftakt hat die Partei den sogenannten Bayernplan verabschiedet. Das Programm für die anstehende Bundestags- sowie die bayerische Landtagswahl enthält Punkte, die die Schwesterpartei CDU ablehnt. So will die CSU eine Pkw-Maut für Reisende aus dem Ausland einführen, sowie bundesweite Volksentscheide über grundlegende EU-Entscheidungen. In Frankfurt am Main haben die Tarifverhandlungen für die Zeitungsbranche begonnen. Die Gewerkschaften fordern für die 14.000 Zeitungsredakteure 6% mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen. Die Verlage legten zum Auftakt kein Angebot vor. Ende August gehen die Gespräche weiter. Die neue Bahnstrecke von Stuttgart nach Ulm ist mit dem Anstich des ersten langen Tunnels in die Bauphase gegangen. Bei Hohnstatt wurden die ersten Sprenglöcher für den 4,8 Kilometer langen Alpaufstiegstunnel gebohrt. Die neue, knapp 60 Kilometer lange Trasse soll die Fahrzeit zwischen beiden Städten halbieren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 20. Juli.
Ein Tief über dem Baltikum bringt der Nordhälfte Deutschlands einige Wolken, aus denen auch mal ein paar Tropfen fallen können. Ab Sonntag sorgt das Hoch dann wieder überall für Sonnenschein. Heute Nacht ist es meist klar oder nur locker bewölkt. In einem Streifen vom Emsland und dem Niederrhein bis nach Sachsen verdichten sich die Wolken und es kann vereinzelt etwas nieseln. Auch morgen reicht dieses Wolkenband vom Nordwesten und Westen bis in den Osten, lockert später aber auf. Ansonsten scheint wieder verbreitet die Sonne. Etwa vom Südschwarzwald bis zu den Alpen können sich am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost. Am Alpenrand heute Nacht 11, sonst 13 bis 17, am Oberrhein bis 18 Grad. Dort morgen bis 31 Grad. An der See bei auflandigem Wind weiterhin deutlich kühler. In den folgenden Tagen scheint wieder fast überall die Sonne und in der neuen Woche steigen die Temperaturen noch etwas. Im Süden können sich nachmittags und abends einzelne Hitzegewitter entladen.
Ingo Zamperoni meldet sich um 21.45 Uhr mit folgenden Tagesthemen. Wissen oder nicht wissen, wie sich die Kanzlerin zum NSA-Skandal verhält und bittere Armut, die Hoffnungen der Ägypter auf ein besseres Leben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.